Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Runner's World Podcasts, zu Folge Nummer 205. Und in der gibt es ganz viel Trainingswissen für euch. Der Gast der Folge ist Professor Dr. Billy Sperlich, der an der Universität in Würzburg lehrt, aber sich auch in der praktischen Sportwissenschaft bestens auskennt, denn er hat zum Beispiel schon eine Leistungsdiagnostik mit Sebastian Sabel gemacht, dem aktuellen Weltrekordhalter im Marathon und demjenigen, der zuerst in einem offiziellen Rennen den Marathon in unter 2 Stunden gefinisht hat. Aber nicht nur, wenn ihr euch für Leistungssport interessiert, ist die Folge für euch spannend, denn es geht auch darum, welche Trainingsfaktoren man wie auch als Hobbysportler nutzen kann. Kleiner Disclaimer zu Beginn, mein Kollege Urs Weber hat das Gespräch geführt und leider hat unser Aufnahmetool nicht das richtige Mikro erkannt, aber wir denken, man versteht trotzdem alles gut, was gesagt wird und dass man aus der Folge jede Menge mitnehmen kann. Insofern geht's jetzt mit der Folge los und wir wünschen euch ganz viel Spaß und beste Unterhaltung beim Anhören.
Zum heutigen Runner's World Podcast begrüße ich euch ganz herzlich und freue mich, euch meinen Gesprächspartner vorzustellen, den Sportwissenschaftler Professor Dr. Billy Sperlich.
Hallo, grüß dich, Urs.
Hi Billy, wir unterhalten uns heute an einem der heißesten Sommertage, Hitzesommertage hier in Deutschland. Wie warm oder wie heiß ist es gerade in Würzburg, Billy?
Wir sind jetzt so bei 28 Grad, ganz gut, aber es braut sich ein Gewitter zusammen. Deswegen, ich hoffe, dass es ein bisschen abkühlt, aber ich fürchte, die Luftfeuchtigkeit wird dann dementsprechend zunehmen und dann wird es noch unangenehmer.
Okay, also kein ideales Laufwetter heute. Oder Billy, würdest du persönlich laufen gehen jetzt bei 28 Grad?
Du, ich war tatsächlich heute Morgen. Wir haben so ein Wäldchen nicht weit von mir. Ich war tatsächlich aber nur, also was heißt nur, ist meine 6-Kilometer-Runde, die ich mit dem Hund mache. Die war tatsächlich heute Morgen wirklich ganz gut. Also ich fühlte mich echt fit, obwohl man merkt schon, die Nächte, die rädern einen dann schon ein bisschen. Es ist dann schon so morgens, da denkt man so, oh, das war jetzt nicht die optimale Nacht. Aber nee, heute Morgen war es ganz gut, war ganz zufrieden.
Wir wollen uns von Billy heute natürlich ein paar ganz aktuelle Lauftipps geben lassen und uns ein bisschen informieren, was so gerade untersucht wird, geforscht wird und wie die Welt des Leistungssports sich entwickelt. Denn ein Grund oder ein Aufhänger, warum wir heute Billy hier zu Gast im Podcast haben. Billy, du warst zu Besuch beim Marathon-Weltrekordler Sebastian Sabe in Kenia. Und da warst du vor seinem London-Marathonlauf, ne? Also in der Trainingsvorbereitung quasi zu London, oder wann warst du da?
Ja, genau, also ziemlich genau vor einem Jahr, ein bisschen früher vielleicht, so Anfang Juni muss das gewesen sein, Ende Mai, Anfang Juni letzten Jahres. Ja, genau, wir hatten ein Kooperationsprojekt mit Adidas zusammen und letzten Endes ging es darum, dort vor Ort, ja, das große Thema, was natürlich im Marathon spannend ist, was sind so die leistungslimitierenden Faktoren? Also was begrenzt letzten Endes die Leistung, vor allem auf dem Niveau? Und das Entscheidende, so war zumindest die Grundüberlegung, dass man das natürlich vor Ort messen muss. Mhm. Also nicht, wie es häufig ja auch gemacht wird, dass Sportler irgendwie eingeladen werden in, ich sag mal, High-End-Labore, nicht unbedingt auch in deren ja, Umgebung. Wir haben es tatsächlich hinbekommen vor Ort. Also das, was wir hier als bei mir im Labor testen würden oder sonst wo, tatsächlich vor Ort messen zu können. Ja, genau.
Wahnsinn. Na, da wollen wir natürlich gleich noch ein bisschen mehr erfahren. Also über Sebastian Sabe und seine Vorbereitung, aber natürlich auch was und wie ihr dort untersucht habt. Und wir wollen natürlich auch wissen, was wir Hobbyläufer daraus vielleicht für Lehren ziehen können. Aber Billy, ich will erstmal noch ein bisschen zu deiner Person was sagen. Oder musst du mal erklären, du bist seit einigen Jahren jetzt an der Universität Würzburg. Wir haben uns mal kennengelernt, da warst du noch an der deutschen Sporthochschule.
Ja, genau, das ist schon ewig her, ja.
Lange her, ja. Mittlerweile sind etliche Kilometer zusammengelaufen in den Alpen meistens bei Trailruns. Du lehrst und forschst jetzt dort im Bereich integrative und experimentelle Bewegungs- und Trainingswissenschaft. Billy, was sind da deine Forschungs- und Arbeitsgebiete und woran arbeitest du gerade?
Ja, also letzten Endes tatsächlich das, worüber wir heute sprechen. Also ich habe mich schon eigentlich mit dem Studium und nach dem Studium mich haben immer die Ausdauersportarten interessiert, weil ich selber irgendwie, ich war Triathlet, ich war Leichtathlet. Und ich hatte 2000, also mich hat es immer interessiert, sagen wir mal so, einfach deswegen, weil im Triathlon, also ich bin dann aus der Leichtathletik, aus der Mittelstrecke raus, wie vielleicht auch der ein oder andere dann im Triathlon vielleicht auch verletzungsbedingt. Ich hatte so ein bisschen Schwierigkeiten mit der Ferse. Und dann lag es nahe, dass man einfach kompensatorisch schwimmen geht, ne, und Rad fährt, ein bisschen die Belastung rausnimmt. Das Spannende aber so, das war so Mitte der 90er, da gab es ja keine wirklich spezialisierten Trainer. Es gab einen Spezialisten in der Leichtathletik, es gab einen im Schwimmen, im Radfahren und teilweise waren auch die, und nach wie vor sind es ja auch, die Trainingsphilosophien grundsätzlich anders, also wie die Sportarten sich damals entwickelt hatten. Und ich selber war autodidaktischer, selbst trainierender Sportler und ich musste mir das Wissen so ein bisschen selber aneignen. Es gab die klassischen Bücher, die man damals hatte, und man hat versucht, da ein bisschen einen Reim draus zu machen. Und diese wirkliche, also dass man reine Trainer hatte im Triathlon, das ist ja erst später, hat sich so ein bisschen entwickelt. Und da ist aus der Zeit, weil du im Triathlon halt einfach deutlich, deutlich mehr trainierst als jetzt ein reiner Läufer, und du auch unterschiedliche Sportarten hast. Also du hast einmal Oberkörper, eine Oberkörpersportart, du hast eine Sportart, die man sehr, sehr lange praktizieren kann, das Radfahren, also Dauer, eine Trainingseinheit sehr lange. Und dann hast du das Laufen, was ja schon auch, wenn man es ein bisschen forcierter macht, alles schon auch auf die Knochen geht. Und das alles zusammenzukriegen, ist trainingswissenschaftlich nach wie vor für mich hochspannend. Also wie kriegt man diese drei Sportarten zusammen? Ja, das hat mich irgendwie angetrieben. Und dann hatte ich 2000, muss ich selber überlegen, 2005 oder 2006, da habe ich dann noch eine Langdistanz, einen Ironman in Nizza gemacht. Und mein Ziel war einfach die Hawaii-Quali. Und an dem Tag war es tatsächlich so heiß, wie es momentan jetzt draußen ist. Also es war ja Ironman in Frankfurt, den sie dann verkürzt haben.
Ja.
Ich konnte total mitfühlen, weil wir hatten genau so einen Tag. Und an dem Tag ist faktisch für mich alles schief gelaufen, was hätte irgendwie schief laufen können.
Wegen der Hitze oder?
Ja, also einmal ernährungsmäßig. Also die Ernährungsangaben damals waren schon andere, als die wir jetzt heute haben. Teilweise haben wir auch noch ein Käsebrötchen beim Radfahren noch gegessen. Ne? Also das waren ganz wilde Zeiten in den Angaben. Ja, ich war dann so im Prinzip fertiger Student. Natürlich hast du dann auch nicht die finanziellen Mittel. Es gab ein bisschen so Sponsoring, das war alles okay. Aber du musstest halt mit den Mitteln zurechtkommen. Und eine Sache war halt einfach Hitze. Ne? Und jetzt haben wir alles das, was uns als Ausdauersportler irgendwie auch bis heute noch begleitet. Also wie gehe ich mit Hitze um, wie mit Ernährung. Die Triathleten waren immer schon irgendwie technikaffin, viel, viel weiter als alle anderen Sportarten. Also sobald man da wirklich so eine potenzielle Sekunde auf Marathon gefühlt rausholen konnte, hat man das sofort angewendet. Das waren Nasenpflaster, das waren dann später Kompressionskleidung und dann hier mal ein Supplement, was man dachte, und dort nochmal irgendwas am Fahrrad verändert, die ganze Neo-Entwicklung, die man hatte und. Das hat mich irgendwie bis heute nach wie vor, es fasziniert mich. Und das Interessante ist aber, die Themen kommen immer wieder auf den Tisch.
Ja.
Wir entwickeln uns zwar weiter, aber es sind immer wieder die gleichen tatsächlich leistungslimitierenden Faktoren, die wir so haben. Und bis heute habe ich das irgendwie für mich, hat sich das so durchgezogen. Also wie muss ich trainieren? Was muss ich machen? Wie muss ich mich in Hitze verhalten? Höhentraining ist ein Thema bei uns. Ernährung. Flankierend, also wir forschen manchmal eher, wenn es dann in so Supplements geht, also wie kann man vor allem kurzfristig die Leistung steigern, weil die langfristige, also alles, was so mit Kohlenhydratgabe etc. anbelangt, das ist eher eine trainingsflankierende Geschichte. Also da machen wir jetzt keine Intervention in dem Sinne, aber wir kontrollieren natürlich die Ernährung.
Ich musste eben gerade so ein bisschen grinsen, als du von Nizza erzählt hast, weil ich habe tatsächlich gestern auch, weil unter anderem ja auch dieser Ironman in Frankfurt war, auch das gedacht. Und mir ging es mal ähnlich. Ich habe mal diesen Langdistanz-Triathlon in Rot mitgemacht. Das war tatsächlich auch an dem heißesten Tag des Jahres. Und ich kann mich deshalb noch so gut daran erinnern, unter anderem, weil ich einen Sonnenbrand davongetragen habe, auf dem Rücken vor allen Dingen, weil man damals diese komischen Triathlon-Zweiteiler trug, also mit Badehose und dann so ein komisches Top, unsäglich, aber
So einen schönen Sonnenbrand so auf dem unteren Rücken, ne?
der untere
Ja.
Rücken war total
Ja.
verbrannt, genau. Ja. Aber deswegen fand ich tatsächlich gestern die Entscheidung, also beim Langdistanz oder bei langen Rennen, es sind ja viele Läufe auch abgesagt worden, unter anderem der große Halbmarathon hier in Hamburg ist ja
Ja,
abgesagt worden.
genau.
Und das war sicherlich sinnvoll, anders als jetzt, was weiß ich, Diamond League Meetings in Paris oder sonst wo, die können natürlich stattfinden, wenn da Mittelstrecke gelaufen wird oder eben
Ja,
diese
das wäre
tollen
unpraktisch.
3000 Meter gelaufen werden. Ja, also Billy, zurück zu deiner Tätigkeit. Sprich, du hast natürlich mit Elite-Athletinnen und Athleten zu tun, aber du kümmerst dich auch um die Belange von Hobbysportlern.
Ja, absolut. Also das sind, man muss sich das bei uns so im Labor oder bei uns so in dem Arbeitskreis, natürlich haben wir haben immer wiederkehrende, klare Fragestellungen, wo wir sagen, okay, das müssen wir untersuchen. Und dann ist natürlich schon reflexartig, musst du überlegen, okay, für wen machst du diese Untersuchung? Machst du die jetzt eher für Hobbyläufer? Machst du die eher für den wirklichen End, also den High-End-Läufer oder Ausdauersportler? Das muss man sich dann schon gut überlegen. Und jetzt ist es so, 205-Läufer im Marathon, die laufen jetzt nicht unbedingt in Würzburg wie Sand am Meer rum. Da muss man dann andere Kooperationen halt haben. Das heißt, die ambitionierten Läufer, also ich sage jetzt mal alles, wenn man es jetzt in Marathonzeiten denkt, alles so um 3 Stunden, 3 bis 4 Stunden, die gibt es zuhauf. Die gibt es an ganz vielen Orten. Und weil bei vielen unserer Fragen wir tatsächlich immer noch stichprobenabhängig sind, also wir brauchen halt bei manchen Fragestellungen, wenn man generalisiertere Aussagen treffen möchte, brauchen wir einfach eine größere Gruppe. Und dadurch haben wir eher diese, ich sag jetzt mal, Everyday Joes, die laufen, die vielleicht 3 bis 4 Mal die Woche trainieren, aber auch ambitioniertere, das muss man sagen, Männlein wie Weiblein, also wir suchen fast in all unseren Studien direkt, es war früher auch nicht so, direkt auch weibliche Probanden zu rekrutieren. Und das macht uns das Leben leichter. Häufiger würde ich mir schon auch manchmal wünschen, wenn man ein bisschen noch mehr in die Pole gehen würde. Also die wirklich bloßen Anfänger, die gibt es bei uns auch. Auch da ist es manchmal schwierig, die zu erwischen, weil die sehr, sehr heterogen sein können. Heterogen auch, was das Körpergewicht anbelangt. Ist dann schon ein Unterschied, ob du jemand mit deutlichem Übergewicht irgendwie zum Ausdauertraining anfängst oder mit Normalgewicht. Also die Pole dahingehend, und in dem Top-Bereich ist es so, wie ich es vorhin sagte, das ist für mich immer das Beste, wenn man das in Kooperation mit jemandem macht, weil wir einfach die Infrastruktur nicht zur Verfügung haben. Also es muss in Kooperation dann gehen.
Willi, ich weiß von dir aus früheren Vorträgen von dir, du propagierst ja sehr, dass das gesundheitliche aerobe Laufen, beziehungsweise überhaupt die Bewegung, ich weiß auch, du hast mal plädiert in einem Vortrag auch für das Wandern, das, sag jetzt mal, ohne dass das despektierlich gemeint ist, das schnöde Wandern, sondern einfach die Bewegung an der frischen Luft draußen, was sicherlich dann eben auch Zielgruppen erreichen kann, die fürs Laufen noch nicht so fit sind. Aber mal so allgemein gefasst, was sind für dich so aus deiner Wissenschaftsperspektive, was sind für dich die wesentlichen Effekte, die passieren, wenn Menschen, die vorher ja untätig waren oder kaum Sport gemacht haben, was sind für dich die wichtigen Aspekte, die passieren körperlich oder auch mental, wenn man mit dem aeroben Sport anfängt, sei es nun Wandern oder langsames Laufen oder Laufen mit Laufpausen?
Absolut, genau. Also nochmal, um auf das Wandern zu gehen. Das ist eines der unkomplizierteren, würde ich sagen, tatsächlich Sportarten. Ich meine jetzt mit Wandern vielleicht jetzt nicht irgendwie in der Ebene, ne? Ich wandere da um einen See herum, aber auch das hat einen gewissen gesundheitlichen Benefit. Also wirklich Bergwandern, ne? Dass man berghoch geht. sich 2-3 Stunden an der frischen Luft bewegt, dann wieder den Berg runter, dann merkt man das als Anfänger. Wenn man dann auch noch ein bisschen einen Rucksack hinten drauf hat. Das, was mir beim Wandern, glaube ich, aber die Problematik ist dann, ist vielleicht dann das, was man zwischen dem Wandern dann manchmal macht. Also dann lässt man sich vielleicht auch mal gut gehen, essenstechnisch und so weiter. Und dann ist vielleicht nach einer Woche Wanderurlaub vielleicht dann doch 2-3 Kilo mehr auf der Waage als das, was man vielleicht sich, also was ich damit sagen möchte, ist, das Wandern ist top, aber das Verhalten außenrum muss natürlich auch irgendwie im Einklang stehen, wenn man das unter Fitness, Gesundheit dann tatsächlich machen möchte. Also das vielleicht dazu. Jetzt deine Frage, was passiert da? Da passiert sehr, sehr viel im Körper. Also gehen wir mal davon aus, du bist irgendwie 30, 40-jährig und hast jetzt nicht wirklich, wirklich Sport getrieben in deinem Leben. Und du nimmst jetzt einen Ratgeber oder man liest in der Runner's World, hier ist ein Einsteigeprogramm, jetzt lege ich da mal los. Dann ist das erstmal gut. Das Erste, was passieren wird mit der ersten Trainingseinheit, du wirst schon merken, der Ruhepuls wird nach 1-2 Trainingseinheiten runtergehen. Also das Herzen lernt relativ schnell, effizienter einfach zu schlagen. Das ist mal Nummer 1. Wenn man mich jetzt fragt, was die wirklich besten Effekte sind über einen längeren Zeitraum, dann ist es ziemlich sicher die muskuläre Anpassung, die man hat, neben dem, was das Herz an Anpassungen erfährt. Aber wenn man erstmal herzgesund ist, ist das ein normaler Effekt. Das, was passiert, ist halt, dass der Muskel lernt, mehr Sauerstoff aus der Blutbahn rauszuziehen. Und wie macht er das? Das macht er über 2 Wege. Einmal, er bildet einfach mehr Gefäße, mehr kleinere Gefäße, dass der Austausch, die Austauschfläche größer wird. Und das, was den Sauerstoff dann nachher in der Muskelzelle verwertet, die Mitochondrien, dass die einfach in der Anzahl und in der Funktionalität erstmal ein Stück weit zunehmen. Also das sind die, ich würde mal sagen, die 2 ganz wesentlichen. Es gibt noch ein paar Veränderungen im Blut, die sind auch noch ganz wichtig, wenn man dann den Sauerstofftransport verbessert. Das gehört irgendwie alles da dazu. Und letzten Endes ist es so wirklich so eine gesamte Kette aus, was passiert in der Lunge, was passiert im Herzen, was passiert im Blut, was passiert in der Muskulatur. Und das ist das Schöne, was man, glaube ich, erkennt, mit der Bewegung, also mit dem Einstieg in was Strukturelleres, also ein strukturelleres Ausdauertraining, bearbeite ich diese ganze Kette erstmal. Und es sind wirklich die hauptwesentlichen Organe sind irgendwie beteiligt an dieser, an der Bewegung. Und das ist das, was es halt letzten Endes dann aus gesundheitlicher Sicht so spannend macht, das Ausdauertraining, und auf der anderen Seite einfach, ja, man wird effizienter im Wasser, also das, was halt Ausdauersportler dann entscheidend für die Leistung danach brauchen.
Willi, wir haben heute viele Diskussionen, die in die Richtung Optimierung gehen, und zwar nicht nur im leistungssportlichen Sinne, sondern auch so mit allen möglichen Hacks, die man heute anwendet. Und eines der populären Stichwörter, was im positivsten Sinne heute diskutiert wird, ist das Stichwort Longevity. Also es geht darum, sich zu optimieren, das Leben möglichst, ja, ich bringe es mal auf einen Satz, gut zu verlängern, zu verbessern. Mal ganz pauschal, banal gefragt, gibt es genügend Erkenntnisse aus deiner wissenschaftlichen Sicht? Welche Effekte hat Laufen beim Thema Longevity?
Ja, also ja, die gibt es. Sicherlich.
Ich weiß, die Frage ist ein bisschen fies, das bewegt ganze Kongresse.
Ja, genau. Sowas, ne? Also das Thema Longevity als solches ist ja, sage ich mal, die ist auf der einen Seite einfach, aber es ist auf der anderen Seite komplex. Also gehen wir mal schnell die Faktoren einfach mal durch und dann erklärt sich, wo sich das Ausdauertraining und der Sport und die Bewegung irgendwie einreiht. Also, wenn ich länger leben möchte, gilt die erste Regel, ich sollte alles das verhindern, was mir einen frühzeitigen Tod irgendwie bringt. Also, ich gehe regelmäßig zum Arzt, ich mache meine Checks, ich gucke, dass es mich nicht auf die Nase legt. Na, also, ich muss dann irgendwie dann auch Sportarten wählen, wo ich vielleicht dann halt doch keinen Unfall habe. Und jeder Arztbesuch als solches ist ja schon Longevity prävent oder hat irgendwo einen Effekt dahin.
Man kümmert sich um sich
Das
selbst.
Thema für mich an der Warte erstmal ein wirkliches Verhaltensproblem. Also das mal als erstes. Und dann gibt es noch ein paar Faktoren, die wir leider nicht beeinflussen können. Weder ein gut trainierter noch ein wenig trainierter. Es ist halt einfach so, dass die Körper, insbesondere die Muskelmasse, Herz-Kreislauf-Größen etc., die lassen mit dem Alter einfach nach. Das ist halt dummerweise unsere Biologie beziehungsweise unser Schicksal. Jetzt gibt es epidemiologische Studien, also so Langzeituntersuchungen auf großen Gruppen basiert und so weiter. Und daher kommt, glaube ich, jetzt auch, warum der Longevity-Hype, wie das so kommt, weil wir auch Marker haben, die mit Longevity ein Stück weit assoziiert sind, die durchaus auch den sportlichen Hintergrund haben, also die maximale Sauerstoffaufnahme als vielleicht als Paradebeispiel, Handgriffkraft und so weiter. Also da kommen jetzt Faktoren mit rein, die letzten Endes genau diesen Abfall der Leistungsfähigkeit ein bisschen messbar machen. Also als Beispiel, wenn ich einen 30-Jährigen nehme und ich messe stumpf die Handgriffkraft, ne, also wie fest kann der greifen, und vergleiche das mit dem 80-Jährigen, dann ist sehr wahrscheinlich der 80-Jährige halt einfach schwächer. Bedeutet im Umkehrschluss, das ist ja die Assoziation, die da damit kommt, die Person hat weniger Muskelmasse. Wenn ich weniger Muskelmasse habe, habe ich halt nicht das Organ, was letzten Endes vielleicht eine ungünstige Ernährung beeinflussen kann. Das ist auch das Organ, was für Stolpern, für Hinfallen enorm wichtig ist, also für so also koordinative Aspekte. Das ist irgendwie, denke ich, ist irgendwie einleuchtend. Und das Gleiche gilt auch für die VO2 Max, also die maximal mögliche Sauerstoff. Aufnahme, Transport und Verwertung. Und die nimmt über die Lebensspanne, egal ob ich jetzt Topläufer bin oder untrainiert, die nimmt ab. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn ich früh genug im Alter, also da meine ich vielleicht mit 40 oder 50, sogar wenn ich mit 60 anfange, wenn ich versuche, beide Werte zumindest altersnormiert nach oben zu setzen, dann wird hinten raus einfach die Spanne, die Möglichkeit, die ich biologisch zur Verfügung habe, die wird ein bisschen größer. Und dadurch, und das ist aber schon, jetzt muss man im Wording ein bisschen aufpassen, das sind jetzt nicht Jahrzehnte, ne, die ich mir da rausholen kann. Das sind dann statistisch ein paar Jährchen von Studie zu Studie unterscheiden, die sich immer ein bisschen, hängt immer davon ab, was da dann noch als Korrekturfaktoren damit reinlaufen in die Studien. Ich kann mir da vor allem, und das ist das eher das Entscheidendere, vielleicht nicht ein längeres Leben, statistisch schon, ja, ein bisschen. Ich kann das Mortalitätsrisiko ein bisschen nach hinten verschieben. Aber ich kann vor allem meine Lebensqualität in der Phase nach oben schrauben. Ne? Also ich kann länger aktiv sein, ich kann länger unabhängig sein. Ja, Erkrankungen, was man dann vielleicht ja auch im höheren Alter dann hat, wenn man mal 2, 3 Wochen mit einer Erkältung flach liegt, dann wirken die nicht ganz so stark. Dann habe ich ein bisschen wirklich Reserve hinten raus. Und da haben die Daten jetzt in den letzten Jahren wirklich eindeutig gezeigt, das Ausdauertraining und Krafttraining, ich würde beides zusammenpacken. Ich merke das jetzt auch bei mir, je älter ich werde, muss ich einfach kompensatorisch mehr an Krafttraining machen, damit ich die Gelenke einfach ein bisschen unterstützen kann. Ja, und einfach Alltagsaktivitäten, die ich sonst mache, die haben ja schon auch viel mit Muskelkraft zu tun, weniger mit Ausdauer. Und um sich die zu erhalten, muss ich halt regelmäßig was machen. Und das zeigen die Daten eindeutig. Also, vielleicht noch ein Kommentar. Wir haben natürlich jetzt die Möglichkeit, das zu tracken. Ne? Wir haben jetzt, Smartwatches, die bieten einem die Möglichkeit, zum Beispiel die VO2 Max als wirklich ein ganz zentraler Marker der Herz-Kreislauf-Performance letzten Endes an. Die sind, je nachdem, welche Studie man jetzt nimmt, also wir haben tatsächlich jetzt 2 Studien eher bei den Fitteren gemacht und so schlecht ist diese Schätzung erstmal nicht. Sie ist nicht bombastisch genau, ne, gegenüber Laborwerten. Sie ist
du meinst
auch,
jetzt die Schätzung der Smart Devices, also auch
ja,
der
Laufbahn. Ja, genau. Also man würde die also die Platzhirsche in der Smartwatch-Szene nehmen. Mhm. Wir scannen die auch ständig und dann irgendwann mal kriegt man so einen Wert, bums, da hast du jetzt 45 Milliliter oder 50 Milliliter Sauerstoffaufnahme. Ja. Und dann gibt es da Normwerte da dazu. Das ist jetzt okay, würde ich sagen, erstmal an der Stelle. Aber das viel Entscheidendere für mich ist, was denn hinter diesem Wert dann nachher steckt. Und für mich ist die VO2 Max aktuell eher Mittel zum Zweck. Personen diskutieren darüber. Was ist denn das für ein Wert? Wie muss ich den einordnen? Wo stehe ich da? Also das finde ich erstmal gut, dass man sich über diesen ganz zentralen Marker erstmal unterhält. Wohl wissen, dass das für manche Sportarten, zum Beispiel Marathonlauf, jetzt nicht der allerentscheidendste Marker ist. Aber für Kreislaufgrößen ist er schon jetzt nicht so unwichtig. Und die viel entscheidendere Frage, das ist ja das Spannende, wir könnten auch einen anderen Blutmarker nehmen, den man jetzt auf einmal messbar, sichtbar machen könnte. Ich weiß jetzt nicht, einen aus dem Stoffwechsel oder einen aus dem Immunsystem oder. Das viel entscheidendere für mich ist ja, was heißt denn das dann im Hintergrund? Also was ist denn dann, was sind die Methoden, die Möglichkeiten, diesen Wert zu beeinflussen? Und da kommt man sofort dann zum Ausdauertraining und muss man sich dann Gedanken darüber machen, wie kann ich den jetzt zentral beeinflussen? Das heißt, der Marker in der Longevity ist wahrscheinlich gar nicht das Entscheidende, sondern die eine höhere VO2 Max haben, da ist natürlich eine genetische Komponente, die darf man nicht verkennen, die ist da auch mit drin. Aber die Personen, die im höheren Alter eine höhere VO2 Max haben, die haben auch dafür was getan in der Regel, also im Sinne von Ausdauer. Das heißt eigentlich in diesen epidemiologischen Studien, was man da dahinter versteckt hat, man untersucht Personen, die Ausdauer trainiert haben oder sich zumindest herz-kreislauf-mäßig geschickt verhalten haben, gegenüber Personen, die sich halt vielleicht weniger trainiert haben. Das heißt, der Marker ist letzten Endes nur für uns eine statistisch interessante Größe, weil es sehr, sehr viel vereinheitlicht und sehr viel zusammenbringt. Wohlweislich, dass da viele Faktoren eine Rolle spielen, die diesen Wert halt beeinflussen können.
Mhm. Womit wir einen Sprung machen können. VO2-Max-Wert habt ihr sicherlich auch bei Sebastian Sarver, dem Weltrekordläufer über die Marathondistanz, gemessen?
Ja, ja klar. Also wir haben, gängige Testverfahren, die man aus der Literatur kennt, die haben wir untersucht, weil wir halt wissen wollten, okay, gibt es in dieser Gruppe, der wirklich Top-Läufer, gibt es da Variablen, die uns insbesondere die Marathon-Endzeit aufklären, also uns irgendwie prognostizieren. Und klar, da gehört die VO2 Max natürlich auch dazu.
Da müssen wir vielleicht mal einen kleinen Exkurs machen, weil jetzt haben wir diese, wie das ein Kollege mal so schön nannte, die Mondlandung im Marathon. Und das ist nämlich die Marathonzeit unter 2 Stunden.
Für mich ist das die Marslandung, wenn ich ehrlich bin. Also im Verhältnis, nicht okay. Die Mondlandung. Ich finde es tatsächlich nochmal einen Planeten weiter. Das ist schon irre, ne? Du läufst 21 km/h Dauertempo. Ich kenne da ganz, also bei mir, ich kenne da keinen Studenten, der das 5 Minuten schaffen würde bei uns. Also das ist schon irre.
Da sind wir ja direkt beim Thema, denn das müssen wir ja tatsächlich uns immer wieder vergegenwärtigen. Wenn du jetzt sagst, du kennst keinen Studenten, der das 5 Minuten mitläuft, müssen wir uns vergegenwärtigen. In der Zeit läuft Sebastian Sarver also deutlich oder fast 2 Kilometer. Ne? Also die Durchgangszeit liegt dann eben bei 2,49 und das sind so 17 Sekunden auf 100 Meter. Das muss man erst mal laufen können. Ne? Und das als Durchgangszeit dann beim Marathon ist nochmal eine eigene Geschichte. Und das wollte ich eben auch in der Historie so betonen, wie groß diese Leistung ist oder dieser Sprung. Denn wir haben tatsächlich in den letzten 10, 15 Jahren haben immer wieder Leute, Wissenschaftler, Läufer auch spekuliert, wird irgendwann diese 2-Stunden-Marke gebrochen werden können. Und ich weiß, einen ganz berühmten Ansatz gab es mal vor gut 10 Jahren. Das war damals der Yannis Pitsiladis von der Universität Glasgow, der gesagt hat, gib mir 30 Millionen Dollar und ich reiße die 2-Stunden-Mauer ein, hat er damals propagiert. Und dann hat er seine ganze Energie in das Projekt gesteckt, hat Haus und Hof verschuldet und wollte dann dieses Projekt Sub 2 realisieren. Und innerhalb von 5 Jahren wollte er dann Athleten unter diese Marke bringen. Wobei man sagen muss, als er das damals gesagt hat, 2014, da lag noch der Weltrekord von Dennis Kimetto bei 2:02:57. Also wirklich tatsächlich ein ganzes Stück weg von unter 2 Stunden. Und das war allerdings, um mal auch einen Aspekt noch da ins Spiel zu bringen, das war noch in der Zeit der Vor-Carbon-Schuh-Zeitalters, um mal einen ganz wichtigen Aspekt damit reinzubringen. Der Dennis Kimetto ist damals mit dem Adizero Adios Boost gelaufen von Adidas. Der hatte damals ein unglaublich leichtes Gewicht von 227 Gramm. Und jetzt wissen wir beide, Sebastian Saves Schuh, den er in London anhatte, wog weniger als die Hälfte, nämlich unter 100 Gramm. Und das zeigt tatsächlich vielleicht auch nochmal den Unterschied zwischen Mond und Mars, wie du das ja so sinnbildlich sagst, was in der Zeit alles passiert ist. Und vielleicht lass mich das auch noch ergänzen, Billy. Auf dem Weg jetzt dahin gab es ja diese berühmten Versuche, Mai 2017 war es, da gab es dieses Projekt Breaking 2 dann in Monza mit Eliud Kipchoge, stark unterstützt von Nike, wo dann versucht wurde, auf einem abgesperrten Kurs, auf einer Rennstrecke unter 2 Stunden zu laufen. Und Eliud hat es dann in 2 Stunden geschafft und 25 Sekunden, also die 2-Stunden-Marke, sich dann angenähert, aber es gab eben noch nicht diesen berühmten Bruch mit der 2-Stunden-Marke. Das passierte dann erst später. Und dann 2018, dann also ein Jahr später, gab es dann diesen sagenumwobenen Weltrekord von Eliud Kipchoge. Da ist er dann 2:01:39 gelaufen, 2018 in Berlin. Und das war deshalb auch so sensationell, weil er den Weltrekord von Dennis Kimetto damit um 78 Sekunden gebrochen hatte. Das war also eine Veränderung, die da stattgefunden hat. Die war sensationell. Das hatte es seit über 50 Jahren nicht gegeben, dass der Marathon-Weltrekord in so einer Dimension verbessert wurde. Das heißt, in der Zeit, also auch schon bis 2018, muss unheimlich viel passiert sein. Und jetzt, Willi, muss ja noch mal mehr passiert sein. Ansonsten wäre es nicht möglich, dass man eben dieses Tempo läuft von Sebastian Saave. Du hast es eben genannt, also deine Studenten könnten da keine 2 Kilometer mitlaufen. Sebastian Saave ist bei seinem Weltrekord in 1:59:30 in London, also den Kilometer gelaufen in 2:49. Das ist also ein 100 Meter Schnitt, ich habe es eben schon gesagt, von 17 Sekunden, ganz knapp unter 17 Sekunden. Und er hat nebenbei auf der Strecke da auch dann so wahnsinnige Dinge wirklich gemacht, dass er da zum Beispiel einen 5-Kilometer-Split zwischen 25 und 30 Kilometer mit 14:06 gelaufen ist. Und die finalen 10 Kilometer ist er in London, also die letzten 10 Kilometer, in 28:53 gelaufen. Also alles so Zeiten, bei denen man also selbst mit Eliud Kipchoges Dimension noch weit, weit weg war davon. Und das hat Sebastian Saave jetzt eben also erreicht. Und Fußnote dazu auch gemeinsam mit Jumich Kejelcha, dem Äthiopier, der ja auch unter 2 Stunden gelaufen ist. Und selbst der drittplatzierte Jakob Kiplimoz ist mit 2:28 eben auch noch unter dem vorigen Weltrekord geblieben. Billy, du hast Sebastian Saave letztes Jahr besucht im Sommer schon. Und wir waren beide in Berlin beim Berlin-Marathon im Herbst letzten Jahres. Und da wurde schon spekuliert, ob Sebastian da die 2 Stunden schaffen kann, beziehungsweise Insider sagten, jo, da kann es tatsächlich passieren. Da ist es dann nicht passiert. Den Exkurs müssen wir auch mal eben machen. Warum ist er dann in Berlin nicht gelaufen? Das war relativ offensichtlich, ne?
War einfach zu heiß. Um vielleicht deinen geschichtlichen Abriss. Also Yannis Pitsilades damals, was hat man gemacht? Man hat sich die Marathonzeiten der vergangenen Jahre oder Jahrzehnte hat man sich angeschaut und dann sieht man, dann fallen die immer weiter, die gehen immer weiter runter. Was einfach im Kontext der damaligen Zeit, es hat sich Training verändert, es haben sich Vorstellungen verändert oder Modelle verändert, wie man mit welchen Faktoren die wesentlich limitierenden beeinflussen kann. Das Training hat sich verändert. Das hat sich alles, was um Regeneration geht, da gab es neue Erkenntnisse. Man experimentierte und so weiter. Und dann, was du machen kannst als Wissenschaftler, das wird er sicherlich damals gemacht haben, du legst eine Linie durch, ne? Und prognostizierst, okay, wo kann die Reise letzten Endes hingehen. Das haben wir jetzt erst vor kurzem auch gemacht. Wir haben es jetzt auch angereicht. Ich hoffe, dass es demnächst auch publiziert wird. Wir sind mal hergegangen und haben alle wichtigen Marathondaten der letzten Jahre zusammengenommen und haben obendrauf, das geht mittlerweile, weil die Datenbänke sind mehr oder minder frei zugänglich. Wir haben die Wetterdaten darüber gelegt, also die wirklichen Mikrowetterdaten, so hochauflösend, wie man es hinbekommt. Also wo kommt der Wind her, wie war die Temperatur, wie ist die solare Sonneneinstrahlung und so weiter. Und wenn man da das jetzt in das Modell reinnimmt, dann hätte Sebastian Sarve in Berlin letztes Jahr, wäre nach unserem Modell deutlich unter 2 Stunden gekommen.
So banal kann es sein. Du sagst es, Berlin, da war es einfach zu warm. Viele haben da eben spekuliert, ob die 2-Stunden-Mauer schon bricht. Sie hätte brechen können, aber es war viel zu schwül, was die Top-Läufer und Läuferinnen gemerkt haben. Aber vor allen Dingen natürlich die vielen Hobbyläufer auch. Aber ich weiß noch, Sebastian ist stark gestartet in Berlin, 10 Kilometer stark angegangen, aber bei Halbmarathon hat man schon gemerkt, das wird wahrscheinlich schwierig heute. Ist aber für uns insofern bedeutend, weil es zeigt, wenn man so eine Top-Leistung, einen Marathon-Weltrekord laufen will, gehören unheimlich viele Faktoren dazu, viele Stellschrauben, die genau richtig stehen müssen. Billy, wir haben eben schon so ein bisschen drüber gesprochen, was gehört dazu? Also einmal natürlich Training, Talent, Equipment, Schuhe, was ist es noch?
Naja, natürlich Ernährung. Also wie wir in Berlin gesehen haben, die Umweltfaktoren, die spielen schon eine enorme Rolle. Und dann, was wahrscheinlich in London halt auch nochmal zusätzlich war, dass es keine in dem Sinne Pacer waren, sondern dass ein direkter Kontrahent dir im Nacken hängt, ne? Und dich über die Ziellinie pusht. Bedeutet das Pacing als solches, also wie reguliere ich meine Energiehaushalt, also wie kriege ich das hin, dass ich dann auch wirklich mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit oder höchstmöglichen Durchschnittsgeschwindigkeit über die Ziellinie dann drüber laufen kann. Und alles im Nachgang von London wurde ich ja mehrfach über die Faktoren und so weiter. Und es ist ein bisschen wie ein Haus bauen. Also ich bleibe bei dem Bild. Ich finde das ganz gut. Du kannst ein Haus nur bauen, wenn halt alle Gewerke, alle Handwerker quasi zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind, wenn das Fundament steht und dann werden die Fenster eingesetzt, die Elektrik, die Heizung und was weiß ich was alles. Ähnlich muss man sich das beim Marathon vorstellen und ich bin mir da recht sicher, in London kam halt wirklich alles zeitgleich zusammen.
Mhm. Billy, das war ein Aspekt, weil wir es gerade von Berlin gesagt haben, der ganz wesentlich ist. In London waren es beim Start, waren es etwa 8 bis 10 Grad. Es war ideal für Ausdauerläufer, es gab eine geringe Luftfeuchtigkeit. Und dann waren auf den letzten Kilometern da entlang der Themse gab es sogar noch einen leichten Rückenwind. Also da war schon mal ein Haken dran an der Geschichte. Billy, den ganz zu Anfang jetzt nochmal, bevor wir über Sebastians Werte und Daten sprechen. Ich habe Sebastian Sarve auch zweimal getroffen, kennenlernen dürfen und ein ungemein freundlicher, aber gleichwohl auch sehr rückhaltender Mensch. Also sehr, sehr bescheiden, sehr leise sprechend im Dialog. Und er kommt eigentlich sehr wenig aus sich raus, jedenfalls wenn man ihn so als Fremden trifft. Wie hast du ihn kennengelernt, als du ihn getroffen hast in Kenia? Kannst du etwas erzählen über ihn persönlich?
Also wenn du Tests mit Sportlern machst, dann kommen die natürlich irgendwie so, weiß nicht, eine Viertelstunde vorher kommen die ans Laufband. Man unterhält sich, er war auch schon, sag ich mal, Test erfahren. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass er das zum ersten Mal gemacht hat. Und dann unterhält man sich mit ihm. Man erklärt, worum geht's, was musst du jetzt machen, was passiert da jetzt gleich. Man muss das ja ein bisschen in den Kontext setzen. Und das ist letzten Endes auch meine Berührungspunkte mit ihm gewesen. Also, und genauso wie du sagst, also ich habe ihn als sehr bescheiden, ruhiger Athlet. Nee, es gibt ja andere, die sind da auch. Wahrscheinlich war er vielleicht auch nervös, keine Ahnung, aber ich hatte nicht den Eindruck. Ich könnte dir jetzt aber nicht sagen, was er jetzt sonst für ein Typ Mensch ist. Ich sehe nur in den Interviews, was ich so von ihm erlebt habe, und da habe ich ihn jetzt überhaupt nicht anders erlebt, als wie ich ihn jetzt damals bei der Testung gesehen habe. Also ja, deckt sich voll mit deinem Eindruck.
Ja, ein ganz schöner Einblick ist, ein Kollege von uns von Runners World, der hat ihn besucht und auch eine längere Zeit begleitet in Kenia und eben auch zu Hause besucht. Und so ein Aspekt, den ich auch beeindruckend fand, Sebastian ist ja verheiratet, aber er lebt eben dann im Trainingscamp, ne? Also auf kleinem Raum, auch sehr bescheiden, einfach, ohne dass ich da jetzt zu viel vorwegnehmen will, aber er ist dann eben auch wochenlang von seiner Frau getrennt. Ne? Also er ist schon jemand, der so, ja, ich sag mal im positiven Sinne, die Einfachheit des Trainingsumfeldes und der Trainingsgruppe sucht, aber auf der anderen Seite eben genau diesen Kompromiss auch eingeht, wissend, dass die Höchstleistung eben nur dann möglich ist, wenn er alles diesen leistungssportlichen Zielen unterstellt und das eben als obere Priorität erklärt, ne? Also das ist wahrscheinlich Aspekt, den darf man nicht unterschätzen und ist auch ein Aspekt, der gerade bei diesen kenianischen Trainingsgruppen oder bei den afrikanischen Trainingsgruppen sicherlich eine große Rolle spielt. Diese Gemeinsamkeit im Training und dass da eben eine komplette Gruppe da ist, die den Einzelnen auch mitträgt und motiviert. Hast du Sebastian Sauer da als Teil einer Gruppe auch kennengelernt?
Ja, jein. Also die Gruppe als solches, klar, weil die ging dann bei unseren Testungen dann durch. Und ja, ich kann das genauso wiedergeben, wie du sagst. Also die Sportler sind im Prinzip, also sie leben, um zu laufen. Das ist jetzt aber, muss ich sagen, das hat mich auch nicht so richtig verwundert. Ich hatte mal tatsächlich die Möglichkeit, mit Michael Phelps länger zu sprechen bei einem, was heißt länger? Also, war vielleicht eine Viertelstunde, eine halbe Stunde. Und wir haben uns ausgetauscht, das war bei einem Kongress mal. Und ich hatte ihn so gefragt, was hat dich denn getrennt von anderen? Also Michael Phelps war, ich würde mal sagen, der beste Schwimmer seit Jahrzehnten. Zigfacher Olympiasieger. Und er hat gesagt, ich habe einfach nur stumpf das Training gemacht, was von mir verlangt wurde, und ich habe es einfach umgesetzt. Ich hatte diese. Mit Stumpfheit ist vielleicht negativ konnotiert. Also ich hatte diese wirkliche Konsistenz, Training für Training für Training für Training. Und das sehe ich also habe ich zumindest den Eindruck, dass das auch mit ein Erfolgsfaktor ist. Also ich habe sonst keine anderen richtigen Einflüsse von außen. So ist zumindest mein Eindruck. Mehr kann ich jetzt zu der Gruppe, also ich war da nie eingetaucht oder so, ne? Ich habe das gesehen, und aber das deckt sich ja mit, ich sag mal, klassischer Trainingswissenschaft. Du brauchst halt einfach viel, viel Training. Und wenn du viel, viel Training brauchst, dann brauchst du halt auch die Ruhe dafür. Du musst dich darauf einlassen können. Du musst aber auch ein gewisser Typ sein. Und du brauchst auch eine gewisse, und das ist vielleicht auch ein Charakterzug, der da ganz gut passend, du brauchst auch eine gewisse Bescheidenheit, also keinen vielleicht auch inneren Drang, was anderes machen zu wollen, nur zusätzlich und so. Und im Laufen ist leider, das ist im Marathon, ist aber in vielen Ausdauersporten schon auch so, viel hilft viel. Also man braucht schon eine gewisse Masse an Training. Das ist so, ja.
Um das jetzt mal, um mal auf die Zahlen zu kommen. Du hattest vorhin eingangs bei unserem Gespräch, als wir uns über die gesundheitlichen Faktoren unterhalten hatte, hast du als einen dieser Marker, als einen der Werte die VO2 Max genannt. Da kommen, weiß ich nicht, Untrainierte kommen wir so auf Werte vielleicht zwischen 30 und 40 Milliliter pro Minute pro Körpergewicht. Sehr fitte Menschen liegen oft bei über 60. Und dann gibt's so eine, es gab mal eine Untersuchung an 16 Weltklasseläufern mit Marathonzeiten, die unter 2 Stunden 10 gelaufen sind. Und die hatten eine maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit von durchschnittlich 71 Milliliter pro Kilogramm pro Minute. Kommen wir mal auf die Werte, die bei Sebastian da rauskamen. Lag der so in dem Bereich oder sogar noch drüber?
Ja, also ich kann da natürlich nicht die Einzelwerte nennen, weil
Ja,
da ist noch
klar.
ein bisschen Datenschutz dazu. Aber die liegen also in der Gruppe ähnlich in dem Bereich. Arg viel höher kann es eigentlich auch nicht insofern sein, weil der Marathonläufer, der maximiert ja nicht seine Organe, wie jetzt zum Beispiel ein Ruderer, also ein waschechter Ruderer oder so ein Skilangläufer, der wirklich, also nicht 15 Minuten, 20 Minuten wirklich voll Stoff Gas gibt, der braucht auch nicht diese Höhe. Deswegen würde es mich auch wundern. Ich habe jetzt letztens gehört, dass es wohl einen dreistelligen Wert geben soll von dem Triathleten, war wohl recht prominent auf Social Media. Das kann ich mir insofern auch nicht vorstellen, weil das wäre auch trainingstechnisch vielleicht nicht die optimale Wahl. Also ich würde anders. Also man braucht halt eine starke Ökonomie. Und wenn du mich jetzt fragst, das war jetzt der Wert, den genau, also der Gruppenwert ist, das liegt genau in dem Bereich. Das viel Entscheidende ist halt einfach die Ökonomie. Ja, und da ist halt in 2 Stunden oder unter 2 Stunden 5, 2 Stunden 3 Läufer einfach uns ökonomisch. Also die können wirklich also wir nehmen als Referenz immer die 16 km/h. Wir schauen uns, welche Sauerstoffaufnahme, also ähnlich wie beim Auto, ne? Was ist so der 100 Kilometer Verbrauch, ne? Spritverbrauch. Ähnlich messen wir das, die 16 km/h, und setzen die in Relation zum Maximum. Also wie viel quasi Gesamt-PS hat er und wie viel verbraucht er bei so einem Durchschnitt. Und da ist es so, dass insbesondere ostafrikanische Läufer immer mal der eine mehr, der andere ein bisschen weniger. Ist auch nicht die aller aufklärendste Variable, aber die ist schon ziemlich robust. Da darfst du halt wenig Sauerstoffaufnahme haben, also ganz geringe Werte. Und wir kommen immer so im Schnitt bei zwischen 40 und 60% vom Maximum raus. Bedeutet also in anderen Worten, die Läufer laufen bei 16 km/h ungefähr auf der Hälfte ihrer Herz-Kreislauf-Kapazität. Ungefähr.
Wahnsinn.
Manche ein bisschen weniger, manche ein bisschen drüber. Deswegen, wenn du bei 16 km/h halt nur die Hälfte deines Herz-Kreislauf-Systems ausnutzt, dann relativiert sich das mit den 21 km/h dann ein bisschen, sage ich jetzt mal. Also verwundert mich nicht so ganz, weil ich dann immer noch eine Marge habe. Aber geh mal davon aus, dass bei 21 km/h, da bist du schon, da läufst du dann einen sehr, sehr hohen Prozentsatz deines Maximums. Das ist
Wenn
schon so.
es ums Thema Ökonomie geht, dann muss man, finde ich, auch immer einen Aspekt beachten, über den der häufig ein bisschen vergessen wird. Und zwar ist es letztlich das Gewicht, was auch vorangetrieben werden muss, ne? Also letztlich muss ja ein Läufer eine definierte Energiemenge produzieren, um sich von A nach B zu bewegen. Und diese Energiemenge hängt natürlich ganz entscheidend davon ab, welches Gewicht er bewegen muss, ne? Und wenn man so ganz grob mal über den Daumen schätzt, dass man 1 Kilokalorie pro Kilometer pro Kilo Körpergewicht benötigt, so mal ganz grobe Daumenformel, dann kann man sehr schnell erkennen, dass es halt einen Unterschied macht, ob jemand 50 Kilo wiegt oder 70 oder 75 Kilo. Und bei Topläufern wie Sebastian Sabe, da ist es so, die wiegen wenig mehr als 50 Kilogramm. Also ich weiß es bei Sabe jetzt nicht ganz genau. Ich weiß nur, bei Eliud Kipchoge, da wurde immer angenommen, der wird auf 52 Kilogramm geschätzt. Und ich glaube, bei Sebastian Sabe wird es sogar eher noch etwas darunter sein, der ist etwas kleiner. So dass das also letztendlich, wenn man es dann rausrechnet, die brauchen dann also als eine Energiemenge, wenn die einen Marathon laufen, brauchen die ungefähr 2100 bis 2300 Kilokalorien, um diese Marathonstrecke zu bewältigen. Auch an dem Wert sieht man, die Energiemenge ist dann deutlich geringer als die eines, ich sage jetzt mal, durchschnittlichen Mitteleuropäers mit 75 Kilogramm oder so, der dann eben halt tatsächlich nochmal die Hälfte des Körpergewichts mehr wiegt, ne? Und das ist, glaube ich, auch durchgängig so für alle Spitzenläufer, ich sage mal die Top 100 der Marathonliste, Die werden sicherlich sich alle so in dem Bereich bewegen. Ich weiß nicht, habt ihr solche Werte auch gemessen?
Na klar, also das ist eine entscheidende Stellgröße. Und ich werde ganz häufig gefragt, was macht denn der wirkliche Unterschied zwischen, jetzt sagen wir mal, mitteleuropäischen Topläufern und ostafrikanischen aus? Beziehungsweise was macht vielleicht die Stärke oder warum sind so viele Kenianer oder kenianische Läufer oder ostafrikanische, muss man ja mittlerweile tatsächlich sagen, warum haben die, sind die da so weit vorne? Und das ist genau das, was du ansprichst. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Körper, also von der Körperzusammensetzung her, also vom Körperbau her, was die Masse an Muskulatur, Verhältnis Unterkörper zu Oberkörper anbelangt, also eher einen kleiner, volumigen Oberkörper mit langen Beinen letzten Endes. Das ist eine sehr günstige Körperzusammensetzung, beziehungsweise auch noch, das wissen wir aus der Biomechanik her, idealerweise dann auch keinen riesigen Wadenbauch. Also so einen richtigen muskulär, weil das einfach ein Pendel dann nachher darstellt, was halt immer beschleunigt, abgebremst, beschleunigt werden muss. Es kostet halt viel Kraft und das ist sicherlich auch ein Grund, weshalb die super leichten Schuhe ein Match-Winner waren, weil du dieses Pendel, ne, diese 200 Gramm von früher versus, ich glaube, 95 hatte der jetzt, die 100 Gramm, das macht schon was aus. Das musst du halt 42 Kilometer mit dir mitschleppen. Und das Ganze, die Mathematik, kannst du mal durchrechnen, wie viele Schritte du machst und wie viel Gramm du auf den Kilometer dann auch noch zusätzlich schleppst. So, und um das, diesen Typ, diesen Läufertyp oder diesen Körperbau, den findet man erstaunlicherweise sehr, sehr viel, zumindest da in dem Bereich, wo ich war. Ich bin dann auch selber für mich privat einfach joggen gegangen. Und wenn du dir anguckst, die möglichen, ohne dass du jetzt weißt, ob die Herz-Kreislauf-mäßig und auch die entsprechende Muskelfaserzusammensetzung und. Also die mögliche Talentsichtung ist in Kenia deutlich einfacher. Das heißt aber auch, ich bin ziemlich sicher, dass wir auch einen mitteleuropäischen Läufer finden würden mit entsprechendem Trainingsaufbau. Aber der wird diesen Körperbau halt mitbekommen müssen. Und da ist, habe ich so den Eindruck, ich habe jetzt keine Zahlen, ich habe sicher keine flächendeckenden, aber zumindest von meinen Beobachtungen her, da tut sich einfach dieser Bereich deutlich, deutlich einfacher.
Einen anderen Aspekt, über den wir mal reden sollten, weil das auch so prominent jetzt um Sebastian Saves Weltrekord und auch früher schon diskutiert wurde, war das Thema Ernährung. Also ein bisschen kolportiert, ein bisschen lustig fand ich, dass die Aussage, oder Sebastian wurde ja im Interview vorher gefragt, was er denn gefrühstückt habe. Ne? Man wollte sich so Tipps holen und dann war es komplett unprätentiös und unaufregend, was er sagte. Er hatte einen Toast mit Honig und Tee zum Frühstück. Willi, das kann es ja wohl nicht sein. Ne? Das wird nicht alles gewesen sein, was Sebastian da gefrühstückt hat. Zumal wir wissen, dass ja auch er da mit Ernährungspartnern arbeitet, sprich Morten, die das komplett ja optimiert haben.
Ja, absolut, genau. Also vielleicht nochmal zu dem Toast und Honig. Also das ist exakt das, was ich auch schon seit Jahren frühstück, vor allem wenn ich dann irgendwie früher dann auch einen Wettkampf gemacht habe. Aber jetzt kommt das große Aber, da ist natürlich noch zusätzlich noch ordentlich mehr im Hintergrund, was er zu sich genommen hat. Ich glaube, du sprichst die Firma an. Ich glaube, die haben glaube ich, auch eine Pressemitteilung letzten Endes, was, also welche Menge Kohlenhydrate er zu sich genommen hat. Ich glaube, sogar das Timing wurde ja auch genannt. Also da ist dann schon eine deutlich andere Kalorienzufuhr als einfach nur das, was einen Toast mit Honig danach liefert. Und natürlich auch in Form von Kohlenhydraten, die einem dann hinten raus dann halt auch die Energie gibt, weil auch der Läufer, der kriegt es dann schon auch vielleicht so mit Ach und Krach hin. Aber man muss halt extern noch zusätzlich Kohlenhydrate dazuführen, weil sonst ist irgendwann mal einfach der Tank leer und ich kann nicht nachdenken. Naja, aber mental ist natürlich auch eine mentale Anstrengung. Das Gehirn ist natürlich auch gefordert, braucht auch Energie. Also nicht nur die Muskulatur des Herzens, die Lungenmuskeln, das vergisst man auch häufig, die brauchen schon auch viel Energie. Und Also nicht nur zum Frühstück, sondern auch während dem Training. Und für mich das Interessante einfach an den Kohlenhydraten, das zeigt auch die Szene, auch die Entwicklung der Szene seit, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren. Also als ich studierte, ihr vielleicht auch bei Runner's World, ich weiß es nicht, vor 20, 30 Jahren, war das übergeordnete Modell nach, und das gilt aber für den Every Joe-Läufer immer noch, übergeordnete natürlich irgendwie, wie kann ich meine Energie oder meinen Stoffwechsel so trainieren, dass ich halt auch 4 Stunden, 5 Stunden dann irgendwann mal über die Ziellinie komme. Und da war damals war einfach der dominante Aspekt, über dem das ganze Training auch nachher gemacht wurde, war Fettstoffwechseltraining. Also wie verbessere ich den Fettstoffwechseltraining? Und das war der Zugang. Und je fitter, also wenn man sich mit fitteren Leuten unterhält, ist die Sichtweise ein anderer. Da gehe ich von den Kohlenhydraten aus, weil ich weiß, das ist die Energiequelle, die ich halt brauche, um richtig, richtig schnell zu laufen. Jetzt für einen 4-5-Stunden-Läufer spielt das auch eine Rolle, aber der muss natürlich auch zusätzlich irgendwie noch einen anderen Tank befeuern. Und die große Frage, die sich dann daraus natürlich stellt, wie verhalte ich mich dann in den Trainingseinheiten? Was mache ich da? Nehme ich jetzt Kohlenhydrate, nehme ich keine? Manchmal Phasen ohne Kohlenhydrate mit und so weiter. Das ist alles legitim, aber was man jetzt natürlich nicht verkennen darf, das, was Sebastian also alles, was an Daten, was man in Social Media und so weiter alles findet, ne, über Ernährung, vielleicht Training. Das kann man nicht 1:1 anwenden auf den normalen. Das geht einfach nicht. Da muss man dann schon vorsichtiger, und dadurch sind natürlich auch entsprechende Konzentrationen, die man an Kohlenhydraten zu sich nimmt, andere, weil das muss ja auch verstoffwechselt werden. Also ich muss das Ganze auch verdauen können und so weiter. Und auch das muss trainiert sein, das muss aufgebaut sein, ich muss Erfahrung sammeln. Und wie man sieht, der war ja optimal, also wirklich beraten. An der Stelle, und das hat gut funktioniert. Jetzt haben wir den Trend momentan, jetzt werden die Dosen gehen höher. Bei Sebastian weiß ich es nicht, keine Ahnung. Ich bin nicht in seiner
Also
Ernährung.
ja, ich kann das ja mal zitieren. Also von den Unterlagen, du hast es ja eben richtig gesagt, das wird ja alles mittlerweile auch veröffentlicht. Und da gab es ja die, auch gerade bei Sebastian ist das relativ gut dokumentiert, weil er ja schon in der Vorbereitung auf den Berlin-Marathon 2025 ja auch schon eben da diese Zusammenarbeit hatte mit den Energiestoffherstellern. Und da hat er also, also ich habe die Zahlen mal rausgesucht. Da hieß es nämlich, dass beim Berlin-Marathon 2025, da hatte er eine Zielvorgabe oder da konnte er 105 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde verstoffwechseln. Wobei, also du sagtest es eben, Sebastian Sawe gilt als jemand, der extrem guter Verstoffwechsler ist. Also der kann Kohlenhydrate sehr gut verstoffwechseln, wenn er die während des Laufens aufnimmt. Und bei London hat man das tatsächlich beim London-Marathon nochmal erhöhen können und hat also 115 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde geschafft, so dass er also tatsächlich wohl während des London-Marathons 230 Gramm Kohlenhydrate aufgenommen hat. Und das ist also jetzt, wie gesagt, gemessen an seinem Körpergewicht und an der Ökonomie, die er hat, an der großen Laufeffizienz, ist das also dann ausreichende Menge an Kohlenhydraten, um diesen Lauf in unter 2 Stunden bewältigen zu können. Aber ich finde ganz wichtig, was du sagst, wie viel ist möglich, ne? Also heute spricht man bei vielen Langstrecklern, bei Ultraläufern und so, also bis zu 120 Gramm Kalorien pro Stunde seien möglich. Aber das muss man erst mal schaffen. Ich weiß nicht, hast du es selbst mal ausprobiert bei langen Läufen, wie viele Kohlenhydrate du verpacken kannst?
Immer mal wieder, aber ich muss dazu sagen, dadurch, dass wenn ich jetzt wirklich lange Sachen mache, dann ist es Radfahren. Da kann schon mal passieren, dass ich mal 5, 6 Stunden Rad fahre. Und da sind sämtliche Verdauungsprozesse viel, viel einfacher. Ich habe auch nicht die Intensität, mit der ich, ne, also ich fahre jetzt nicht mit der Intensität, wie ich Sebastian sagen Rennrad, das mache ich nicht. Das heißt, ich brauche die schon mal, ich brauche das gar nicht. Ich könnte mir auch jederzeit ein Päuschen gönnen und entsprechend wie sich's den einen oder anderen Radausfahrt dann auch vielleicht gehört, einen Kaffee und einen Kuchen gönnen. Also ich habe diese Problematik an der Stelle nicht. Es ist aber schon so, dass wenn ich diese hohen, das muss man schon nochmal dazu sagen, ich kann jetzt nicht von 0 auf 100 Gramm Kohlenhydrate gehen. Das funktioniert nicht. Also
Eben,
ich muss
ja.
es schon aufbauen über die Zeit. Also auch wirklich auch eine Art Training machen. Das Verdauungssystem muss das auch mit trainieren. Wenn ich jetzt diese Trainingsszene mit der physischen Szene vergleiche, dann sind wir da bei weitem nicht so gut erforscht, wie wir es jetzt da haben. Bedeutet, da wird es noch Entwicklung geben und es würde mich nicht wundern, wenn wir da noch mit ganz anderen, also ich sage jetzt mal so hart formuliert, eine Art Höhentraining innerhalb der Ernährung auch haben. Ne? Du verstehst so ein bisschen,
Ja,
was ich damit sagen
voll,
möchte,
voll, ja.
dass sich das da dann auch weiterentwickelt. Auch das Timing ist eine Frage. Vielleicht gibt es auch Interaktionseffekte mit anderen Supplements, die
Und
man zu sich
Willi,
nimmt.
ich erinnere mich an ein Gespräch, was wir früher mal hatten. Da hast du auch darauf hingewiesen, andere Ausdauersportarten sind da teilweise schon weiter. Ich sage nochmal Stichwort Rennradfahrer, ne? Also wie die versorgt, aber auch überwacht und kontrolliert werden, ne? Also wo man also man kennt ja mittlerweile die Daten bei der Tour de France, werden also die Profiteams während des Rennens werden also die Blutzuckerspiegel kontrolliert und wird dann auch den Fahrern übers Ohr gesagt, so, du musst jetzt das und das zu dir nehmen und so viel Milliliter dazu. Also da sind wir beim Laufen, glaube ich, noch ein bisschen von entfernt, oder?
Ja, genau. Also das ist gut, dass du sagst, das wäre jetzt auch mal ein Beispiel gewesen. Du hast halt im Radfahren ein paar Vorteile. Das erste ist, du kannst erstmal Leistung verhältnismäßig okay messen, unabhängig die Wattmessung jetzt immer hundertprozentig zufällig. Aber du kannst es messen und dadurch kriegst du hast einen Energieverbrauch jetzt oder Arbeit und das kannst du dann in Relation setzen zu Labordaten. Und dann kannst du schon sagen, okay, für 300, 400 Watt brauche ich das, das und das. Und wie viel muss ich dann in den Tank quasi reingeben, damit ich den Energieumsatz, dass ich das da danach hinbekomme? Das ist im Radfahren erstmal einfacher. Nummer zwei ist, das darf man nicht verkennen, das Laufen als solches ist ja immer hoch und runter, hoch und runter. Das heißt, diese Stoßbewegungen, die gehen schon bei dem einen oder anderen mehr auf den Magen-Darm-Trakt. Das heißt, Verdauungsprozesse sind im Laufen nicht ganz so einfach, wie man es dann nachher beim Rennradfahren hat. Das heißt, mal einen halben Liter zu trinken auf dem Rennrad in kurzer Zeit ist nicht ganz so dramatisch, aber einen halben Liter im Laufen, das wirst du relativ schnell merken. Das muss ja auch erstmal durch den Magen durch, dann muss es aufgenommen werden. Also da tut sich der Läufer schwerer und auch da kann ich nur anraten, und das gilt für ganz viele Dinge im Training. Das, was ich in der Tour de France lerne oder im Rennradfahren, kann ich nicht zwangsweise sofort auf das Laufen übertragen. Also da unterscheiden sich die Ausdauersportarten schon enorm. Und auch da nochmal, ich kann jetzt nicht hergehen, ah ja, der hat hohe Kohlenhydratkonzentration zu sich genommen. Ich möchte jetzt meinen Marathon irgendwie auf 4 Stunden 30, auf, weiß ich nicht, 4 Stunden 15 verbessern. Und ich fange dann irgendwie 2 Wochen vorher an, mal auszuprobieren, welche Gels mir gut tun oder nicht. Das ist auch eine etwas langfristigere Angelegenheit und die muss auch aufgebaut werden. Und das muss man üben, das muss man trainieren. Und ich bin mir ziemlich sicher, in dem Bereich wird das deutlich mehr, da wird es noch mehr Innovationen geben. Aber, und das ist das Interessante, weil du sagtest, so kann das sein und wo geht die Reise hin? Also das ist ja spannend, was dann auch Training, ne, das Modell obenrum dann nachher mit der ganzen Szene macht. Früher war es immer Fette, Fette, Fette und jetzt sind wir auf den Kohlenhydraten. Aber für den normalen Läufer werde ich immer noch beide Formen irgendwie haben. Der Topläufer muss wirklich seine Kohlenhydratzufuhr maximieren und so hinbekommen, dass die Energie an der Zelle ankommt. Der Läufer, der halt niedrig intensiver über einen längeren Zeitraum hinwegläuft, der muss sich auch über Kohlenhydrate absolut Gedanken machen, aber es ist nochmal ein bisschen ein anderer Fokus, vor allem was man dann nachher im Training macht, weil der einfach stumpf länger unterwegs ist.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und ganz wichtig nochmal, also zwei Aspekte will ich hervorheben, weil du das eben sagst, das erfahren wir häufig auch in der Diskussion um eben Nährstoffversorgung und Kohlenhydrate. Gerade für Ultraläufer spielt das zum Beispiel eine große Rolle, wenn man über die Marathondistanz hinausgeht. Man muss das testen, wie reagiert der Körper, wenn man eben auf einem hohen Niveau ist. nach 4 Stunden. Ne? Und was verträgt man da? Ne? Das ist was ganz anderes als das, was man verstoffwechseln kann nach 1,5 Stunden oder so. Und das ist ein wahrer Stresstest eben für den Körper, für die Organe, für die Aufnahmefähigkeit des Magens. Und das ist also etwas, das muss man über Jahre und Monate probieren und auch tatsächlich dann trainieren. Ne? Und das haben wir ja tatsächlich bei Sebastian gesehen, dass das hat er auch trainiert bei seinen Trainings. Und beeindruckend fand ich zum Beispiel, da sah man eben auch, dass da wirklich ein komplettes System dahinter steht. Sebastian Sava hat bei Kilometer 40 nochmal sich verpflegt. Ne? Also hat tatsächlich nochmal ein Gel genommen, getrunken und Jovich Kejelcher übrigens, mit dem er da noch Schulter an Schulter lief, nicht. Und ja, dann kam es eben zu diesem kleinen Unterschied. Ich will jetzt nicht sagen, dass es an der Ernährung lag, sicherlich nicht, aber ich fand es eben beeindruckend zu sehen, dass dieses Ernährungskonzept, was Saave da verfolgt hat oder für ihn entwickelt wurde, dann eben auch tatsächlich diesen Last Stretch, also da waren also vielleicht noch 6 Minuten zu laufen, aber bei Kilometer
Also
40 hat
da
er.
vielleicht noch dazu, dass, also was man auch verkennt, ne? Also es gibt Taktiken, die man machen kann. Also man kann zum Beispiel, wenn du sehr nervös bist, wenn du jetzt nicht auch gut verdauen kannst, dann gibt es die Möglichkeit, dass man einfach Kohlenhydrate in den Mund gibt, ne? Also man belässt den Mund. Und über die Mundschleimhaut werden Kohlenhydrate aufgenommen. Und das zeigen Studien eher aus dem, also ich kenne die eher so aus dem Fußballbereich, da nimmt die Leistung tatsächlich zu, ohne dass das durch den Magen-Darm-Trakt durchgeht. Und jetzt könnte man an der Stelle schon vielleicht auch nochmal sagen, naja, in dem Moment, wenn du die Kohlenhydrate aufnimmst, unabhängig, ob die dann, wenn er die aufgenommen hat, ob die dann wirklich in der Zelle dann so schnell ankommen, das ist nochmal was anderes. Aber wer da ganz, ganz sicher sich freut, ist das Gehirn. Das Gehirn braucht einfach, um mental fit zu sein, um klar zu sein, um arbeiten zu können. Wenn das Gehirn ermüdet, dann lässt die Peripherie auch nach. Das wissen wir aus guten Labortests, jetzt vielleicht nicht in dieser Endspurtsituation im Marathon, aber einfach die Tatsache, dass er vielleicht antizipiert hatte, dass er da in eine Endspurtsituation reinkommt. Vielleicht war er auch beraten oder er hat das reflexartig, wie auch immer. Das war nicht unclever, das zu machen, weil vielleicht waren es nicht die Muskeln, die das brauchten, aber vielleicht das Gehirn, weil du hinten raus dann schon auch ermüdet und du wirst einfach wacher, du wirst heller. Dein neuronaler Antrieb, wie du die Muskeln ansteuern kannst, ist nochmal ein bisschen ein anderer. Und ja, also das Bild hat sich tatsächlich gewandelt, aber weil du auch sagtest, was die anderen Faktoren und natürlich auch das Schuhwerk, alles, was um die Schuhtechnologie, das hat sich enorm weiterentwickelt. Und die Zahlen, ich habe ja gesagt, wir haben dann so eine große Retrospektive, also in der Vergangenheit, welche Endlaufzeiten im Marathon da gelaufen sind. Und du siehst halt so mit 16, 17 den Knick, ne? Dass die Zeiten einfach schneller werden. Einfach weil die Technologie sich dahingehend geändert hat, dass die Läufer einfach ein bisschen ökonomischer sind. Und der jetzige Sprung, würde ich schon sagen, war die Kombination aus unterschiedlichen Materialien, die verbaut wurden, aber auch gepaart mit einem ultraleichten Schuh. Und auch da wird es Innovationen geben in Zukunft. Keine Ahnung, ich bin kein Biomechaniker, aber ich gehe ganz schwer davon aus, dass da schon nochmal was kommen wird.
Ja, da werden wir ja auch wirklich überrascht, ne? Also diese Erfahrung haben wir jetzt ja tatsächlich seit 10 Jahren gemacht, quasi seit es die Carbon-Technologie gibt, seit die eingeführt wurde. Wir sind ja jetzt also bei Carbon-Schuhen nicht 2.0, sondern mindestens 3.0. Also da sind ja auch, liegen ja tatsächlich schon wieder Welten zwischen denen, mit denen man vor 10 Jahren gelaufen ist und da, wo wir jetzt angekommen sind. Also du sagst es ja,
Absolut. Und
95
auch da
Gramm.
muss man nochmal sagen, das ist auch eine Trainingsangelegenheit. Also so wie bei der Ernährung, dass ich das erstmal fühlen, erfahren muss, gilt das Gleiche auch für die Schuhe. Die Schuhe, das muss man im Vorfeld ausprobiert haben. Kann ich den laufen? Geht es gut? Etc. Das muss auch geübt und trainiert worden sein. Und ich kann jetzt nicht sagen, Schuh A ist der beste für Person B oder so, aber nichtsdestotrotz, die Entwicklung, wo wir jetzt hingehen, und das hat man beim Schuh vom Saave, der ist halt wirklich leicht. Ne? Dann in Kombination ziemlich sicher mit den biomechanischen Eigenschaften, die der hat. Also das war das nächste Gewerke. Ne? Wir haben die Ernährung, wir haben die Schuhe, wir haben das Training, dann das Wetter war ganz gut. Und ich würde schon auch noch mal eine Sache, das ist eine mentale Geschichte. Also du läufst und dann ist, du hast keinen, ich sage jetzt mal, künstlichen Pacer vor dir, der dir die Geschwindigkeit vorgibt und du quasi wie so ein Wagen hinter der Lokomotive hinterherrennst, sondern du hast einen unmittelbaren Konkurrenten aus einer anderen Nation dann auch noch dabei. Und ich keine Ahnung, was es mit ihm gemacht hat, aber ich würde jetzt schon sagen, das spornt schon noch mal ein bisschen anders an, wie wenn das der hausinterne Läufer war. Also du hast das Nächste, das Pacing, auch Erwartungen, was bedeutet das? Also diese mentale Komponente, die da noch dabei ist. Und das alles, das das kommt alles zusammen. Und ich hatte es ja vorhin gesagt, also von den Daten, die wir haben, also ich aktuell würde ich sagen, wenn das Wetter mitspielt, das Wetter ist jetzt so eines der nächsten beiden, wenn es halt global überall wärmer wird und von Jahr zu Jahr werden die Außentemperatur nimmt immer mehr zu, dann werden die Marathons interessant, die vielleicht nicht eine optimale Strecke haben, sondern letzten Endes die halt irgendwie kühles Wetter einem liefern. Das wird sicher so sein. Und aktuell unser Modell lässt 1,57 zu als Endzeit.
Das wäre natürlich jetzt, Willi, die Frage, die noch auf der Hand liegt. Ne? Also wir sind ja unersättlich, was den Run nach Rekorden angeht. Und es ist die Frage, wo enden wir? Du sagst 1,57. Ich weiß, es gab diese in Wissenschaftskreisen bekannte Klinik von Michael Joyner, von der Mayo Clinic, die sagten, schon in den 1990er Jahren haben sie diese 1,57,58, haben die damals genannt. Ist das so die...
Bei uns kommt sogar eine tiefere 57 raus.
Ja.
Aber was ist das? Ne? Das sind mathematische Modelle. Man füttert die mit den uns zur Verfügung stehenden Daten. Und ich sage jetzt mal, hätten wir diese Modelle angewendet ohne die Superschuhentwicklung, also hätten wir das Modell in 2013, was wahrscheinlich Janis Pizzilades auch so in etwa so auch so gemacht hat, dann wäre man wahrscheinlich konservativer. Ne? So, und jetzt mal im Jahr 2027 vielleicht irgendwas technisch nochmal Revolutionäres kommen oder eine neue Ernährung oder wir haben super Technologie, die den Körper kühlt, auch bei einer, weiß ich nicht, hohen Außentemperatur oder ich finde irgendwas anderes, dann ist in der Kurve natürlich ein Knick drin. Ja. Dann gehen die Zeiten vielleicht halt auch nochmal runter, aber aktuell so sind wir jetzt so bei 1,57 und es ist halt dann wie immer, man braucht halt den Läufer da dafür, man braucht den Aufbau über Jahre hinweg und dann müssen auch an diesem Tag alle Faktoren zusammenkommen. Das ist einfach so.
Das muss zusammenkommen. Also
ich weiß nicht, ob wir es erleben werden, aber ich gehe davon aus, dass es eher früher als später der Fall sein wird.
Ja, wir werden uns das auf jeden Fall angucken. Als nächstes, wir sehen uns spätestens im Ende September in Berlin, denke ich, oder?
Diesen September, ich bin auf einem Kongress leider dieses Jahr, aber Spoiler, ich habe tatsächlich mich nochmal erkundigt, ob es noch Plätze für Berlin-Marathon im nächsten Jahr gibt.
Okay.
Also ich liebäugel so ein bisschen damit. Ich möchte noch Berlin und oder New York, die beiden, die möchte ich noch laufen, die möchte ich noch abhaken. Und ich habe mich jetzt mal ertappt, einfach mal zu gucken, wo und wie ich das irgendwie arrangiere.
Ja. Und da kommen wir zu einem ganz anderen Aspekt, dass das Marathonlaufen auch einfach schön ist und ein Erlebnis ist. Ne? Das ist ja für uns Hobbyläufer tatsächlich die wahrhaft antreibende Kraft, auch neben dem Leistungssportlichen sicherlich.
Absolut. Also es ist ja auch irre, wie sich diese Laufszene weiterentwickelt hat.
Ja.
Also wie viel auch in der breiten Masse imstande sind, unter 4 Stunden beispielsweise zu laufen, sogar
richtig,
unter 3 Stunden.
Richtig, ja.
Mich fasziniert immer so die AK60, ne? Also auch die deutlich älter sind, wie die Zeiten sich entwickeln.
Ja.
Auch zwischen Männlein und Weiblein, also das scheint sich ein bisschen anzugleichen. Auch da wird man mal sehen, wie da die Entwicklung weiter vorangeht, wo da die Zeiten sich hinentwickeln.
Ja, und Billy, lass uns das vielleicht mal so im Hinterkopf behalten, vielleicht auch tatsächlich mal als nächstes Podcast-Thema, weil darüber haben wir jetzt nicht gesprochen, weil das wirklich ein eigenes Thema ist. Wir wollen das vielleicht erwähne ich es am Ende jetzt nur noch mal, weil Tixla Sefa ist ja auch Weltrekord gelaufen
Ja,
in
klar.
London 2:15:41, den Women's Only World Record hat sie dort gebrochen. Und Tixla Sefa nebenbei war vor 2 Jahren in Berlin Frauenweltrekord gelaufen. Und da kommen wir auch nämlich bei Tixla Sefa genau in diese Diskussion rein mit den ganzen Aspekten, die wir eben hatten. Leistungsverbesserung durch Ernährung, durch Trainingsveränderungen, durch das Umfeld in der Trainingsgruppe und dann eben auch durch diesen Spirit, der da entsteht. Und da ist vielleicht bei den Frauen, wage ich mal zu behaupten, als Prognose mehr Dynamik noch drin als bei den Männern. Denn das sehen wir jetzt auch gerade in der aktuellen Weltrekordentwicklung, oder? Für dich doch sicherlich auch als
Absolut, ja, genau. Es gab ja jetzt, genau. Also, das sehe ich auch so. In dem Bereich ist deutlich mehr Luft drin. Und wenn man so die Ultraszene sich anschaut, also die deutlich längeren Läufe, die Trailruns, da nähern sich ja die Frauen ja wirklich massiv den Männern. Teilweise sind sie sogar flotter unterwegs, phasenweise zumindest. Also ja, da wird sich einiges, denke ich, tun. Ja.
Ja, immer mehr Ultrarennen, wo die Frauen auch den Gesamtsieg davontragen, ne, und treiben
Absolut,
wollen. Ne.
absolut.
Ja, also spannendes Thema. Und nebenbei noch, weil ich eben Tixla Sefa nannte, in London ist nach wie vor der Streckenrekord, aber von Paula Radcliffe aus dem Jahr 2003. Also da sehen wir, da werden wir sicherlich in Zukunft noch viel Stoff haben, was wir diskutieren müssen, wo sicherlich auch noch Potenzial ist, Verbesserungspotenzial. Aber Billy, jetzt haben wir einen tollen großen Bogen gespannt. Also einmal von anfänglich den gesundheitlichen Effekten des Laufens, wie also das Laufen die Herz-Kreislauf-Entwicklung fördert, die VO2-Max steigert, über den populären Schlagwortbegriff Longevity, wo du dann ganz zu Recht sagtest, längeres Leben durchs Laufen, na, vielleicht ein bisschen, aber vor allen Dingen sagte Billy eben, die Lebensqualität lässt sich durchs Laufen erhöhen. Und dann sind wir jetzt eben schließlich natürlich dann zu dem fantastischen Weltrekord gekommen von Sebastian Sabe, wo wir all diese verschiedenen Aspekte eben gesprochen haben, die dazu beitragen, dass solche Weltklasseleistungen zustande kommen.
Absolut.
Billy, es bleibt spannend.
Ja, ein Aspekt hat man noch vergessen tatsächlich. Und zwar, was man schon sagen muss, was auch zunimmt in
Ja.
der Laufszene, das ist gar nichts Neues. Aber was zumindest in meiner Zeit eher verpönt war, war das Krafttraining.
Ah, ganz wichtig, ja.
Krafttrainingsaspekte, die nehmen auch zu. Also auch bei, ich sag jetzt mal, verhältnismäßig leichten Läufern. Das sehen wir auch in Meta-Analysen, also in komplizierten Studien, die andere Studien mit analysieren. Wir sehen also nie, eigentlich nie, dass das Krafttraining irgendwie Körpermasse zunimmt. Aber ist natürlich bei einem hohen Kilometerumfang, das ist der Protektive, ne? Das ist im Prinzip das, was uns erlaubt, dass wir überhaupt so lange laufen können. Und das empfehle ich auch natürlich jetzt. Vor allem insbesondere denen, die halt 3-4 Mal die Woche laufen. Mit jeder zusätzlichen Trainingseinheit muss halt schon ein bisschen mehr Krafttraining noch dazukommen, weil uns das einfach über Dauer einfach gesund hält. Also die Verletzungen zumindest ein bisschen minimiert an der Stelle. Und das sehe ich im Leistungssportbereich schon seit Jahren. Gibt immer die Diskussion, mehr Sprungkrafttraining oder mehr operativ, also dass man in den Kraftraum geht. Also da gibt es auch gefühlt manchmal ein bisschen unterschiedliche Welten. Ich würde jetzt nicht einem 40-, 50-Jährigen sofort empfehlen, jetzt ein Sprungkrafttraining zu machen. Ne? Das muss dann schon über einen längeren Zeitraum aufgebaut werden. Es ist auch die Frage, ob das unbedingt notwendig ist. Aber Krafttraining als solches auf jeden Fall. Und da empfinde ich zumindest die Fitnessszene als noch ein richtiges Leistungspotenzial. Das Thema ist gefühlt überhaupt nicht aufgenommen. Also wenn du in ein Fitnessstudio gehst, ich gehe immer, wenn ich mal auf Dienstreisen bin, bin ich in einem anderen Fitnessstudio und so, oder gucke mir das an. Aber ich sehe häufig natürlich Krafttraining unter dem Aspekt Abnehmen, unter dem Aspekt gut aussehen, ne, entsprechende Muskelmassen haben. Aber dass man ganz bewusst die Läufer ins Fitnessstudio holt mit speziellen Kursen, mit entsprechendem Gruppentraining, empfinde ich zumindest so
Ja.
nicht. Und das ist ein Riesenpotenzial. Also würde ich den Fitnessstudio-Betreibern auf jeden Fall anraten, so ein Konzept zu kreieren, weil das nochmal ein ganz anderer Kundeskreis. Und es ist auch nicht so, also Krafttraining kann man schon autodidaktisch machen, aber beim Krafttraining ist es schon, also die Bewegungsausführung spielt da schon eine Rolle. Also da macht ein Trainer halt, oder jemand, der zumindest mal von außen aufguckt, das macht schon Sinn.
Nicht nur bei freiem Training, sondern auch bei Studiotraining.
Ja, genau. Also das ist ein Aspekt, den muss man auf jeden Fall, das wird in Zukunft noch mehr werden, weil uns das dann tatsächlich erlaubt, aus 200 Kilometern auch im Top-Bereich dann halt auch mal ein paar Kilometer mehr zu machen. Das ist einfach so.
Und tatsächlich ist das so ein schöner Bereich, wo die Älteren von den Jüngeren lernen können, ne? Denn wir sehen das gerade bei den jüngeren Läuferinnen und Läufern, dass es da eben nicht diese Barriere gibt zwischen Krafttraining und Ausdauer, sondern ganz im Gegenteil, dass es häufig eben gepaart wird und kombiniert wird. Und überhaupt keine Tabus da bestehen. Ne? Also du hast es eben schon mal im Nebensatz gesagt, aber häufig sind ja so, die, oder das war so die alte Läufermeinung, nein, Krafttraining bloß nicht, da nehme ich ja an Gewicht zu. Aber die Angst kann man, glaube ich, auch ambitioniert Trainierenden kann man den nehmen, oder wie siehst du das?
Absolut, absolut, genau. Und ich sag mal, mit einer entsprechenden aufgebauten Muskulatur, was wirklich mal über Monate oder Jahre aufgebaut ist, dann sowieso, wenn es in Richtung Sprungkrafttraining geht, was eine ganz andere muskuläre Belastung ist, das führt ohnehin, also mir nicht bekannt, als dass man da hohe Muskelmassen entwickeln könnte. Also es ist eine ganz andere Trainingsform, die schon mal das erstmal an der Stelle irgendwie eliminiert. Und also ich habe es noch nie erlebt. Da musst du schon richtig, richtig viel Krafttraining im Verhältnis zum Ausdauertraining machen.
Ja, genau. Ja. Oh, Billy, super, dass du den Aspekt jetzt noch mit reingebracht hast. Gefällt mir richtig gut. Und dann lass uns vielleicht schließen mit dem Zitat von Sebastian Sabe nach London. Er sagte, I still have more energy. Also wir können uns der Dinge, die da kommen, auf jeden Fall gewahr sein, dass da noch viel passieren wird und wir können uns darauf freuen. Billy, erstmal ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen, deine Gedanken. Und
war wieder Spaß gemacht.
Danke und dir. Ich sehe das als Aufforderung jetzt. Wir haben eben schon ein paar Themen benannt, die wir beim nächsten Mal dann besprechen müssen. Ne?
Gerne.
Dann musst du auch von deinem nächsten Marathon erzählen, egal, ob es dann Berlin oder New York
ist. Jetzt habe ich mich fast durch so einen sozialen Druck, ne? Wenn ich jetzt sage, ich
bin. Aus der Geschichte kommt es nicht raus.
Ich habe recherchiert, habe mir überlegt, wo übernachte ich, wie mache ich das am cleversten. Also, ja. Bin noch nicht so weit, aber ich denke, ein gutes Jahr würde ich mir da dafür Zeit lassen. Ja. Einfach, weil ich auch ein bisschen selber so Achillessehnen mal in der Vergangenheit Probleme hatte. Und wenn man das langsam aufbaut, so dass man auch mal eine Woche vielleicht weniger Training haben kann, dann ist das alles. Also da kriegt man das auf jeden Fall hin. Ja. Das sehe ich jetzt als Problem. Ja, bin mal gespannt.
Du weißt, wie es geht, Billy, mit dem Training. Also erstmal ganz herzlichen Dank und wir werden sicherlich wiederhören demnächst zu einem der Themen, die wir schon angesprochen haben hier. Und Billy, dann alles Gute für dich, gute Trainingsvorbereitung und bis zum nächsten Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten.
Mach's gut, tschüss.
Mach's gut, ciao, ciao.
Ja, so viel Trainingswissen für heute. Schreibt ihr uns doch jetzt mal in die Kommentare, wie euch diese Folge gefallen hat und welche Fragen bei euch noch offen geblieben sind. Wie immer freuen wir uns sehr über euer Feedback und wenn ihr mögt, auch gern über eure Bewertung zum Podcast. Lasst uns viele Sterne da, das würde uns sehr freuen. Und natürlich abonniert unseren Podcast sehr gerne, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Bis dahin, habt ganz viel Spaß beim Selbstlaufen und wir hören uns.